Was ist Wahrheit? Unzählige Male zitiert, ist doch nur selten das Wort des in seiner Skepsis wegwerfend und müde resignierenden römischen Prokurators zu Jerusalem, in dem nur verächtlichen und überheblichen Sinne verstanden worden, indem es die Welt der Zeit des Johannesevangeliums verstehen musste und allein verstehen konnte. Es wird ja als die Antwort des Prokurators auf die Angabe des vor ihm Angeklagten berichtet, dass dieser in die Erdenwelt gekommen sei, um die Wahrheit zu künden und dass die in sich selber Wahrhaftigen ihn gewiss zu verstehen wüssten. Lächerlich und nur für den offenbar allzu engen Gesichtswinkel des vor ihm Angeschuldigten zeugend, musste dem Manne antiker Bildung die Berufung des hilflos ihm Überantworteten, an dem er keine Schuld fand, erscheinen, wenn dieser nichts anderes anzuführen wusste, als dass er die Wahrheit zu bringen wisse. Hatten nicht römische und griechische Weltweise Widersprechendes genug zu sagen gewusst, wenn es um die Frage nach letzter Wahrheit ging. Und nun wollte dieser arme, todesbedrohte, religiöse Wanderlehrer sich gar die Wahrheit zu Hilfe holen. Wie harmlos musste im Grunde seine von der fanatisch unduldsamen jüdischen Priesterschaft sicherlich arg überschätzte Lehre sein, wenn dieser arme wunderliche Tor nicht einmal wusste, dass doch selbst der geübteste philosophische Spürsinn vor der Frage versagte, was denn unangreifbar sichere, unbedingte Wahrheit sei. So ungefähr sahen die Argumente aus, die hinter der achselzuckend hingeworfenen und keinerlei Antwort erwarteten Frage zu suchen sind, in der so knapp wie eindeutig über die zynische Skepsis einer an aller Erkenntnismöglichkeit zweifelnden Zeit im Bilde des Beispiels eines Einzelnen berichtet werden sollte. Man wird nicht lange zu suchen brauchen, um gänzlich gleicher, übermüdeter Resignation auf jede Gewissheit ewigem, seelischem, göttlichem gegenüber auch in den heutigen Tagen zu begegnen. Und ebenso begegnet man schon in geringer Entfernung von den Kreisen wirklicher Gläubigkeit dem auch im späten Rom geläufig gewordenen Jargon über Gott und Göttliches schamlos zu reden, wo man längst alles überwunden zu haben wähnt, was die missbrauchten Worte meinen. Es braucht keinen besonderen Scharfsinn, um zu erkennen, dass Menschen, die zu solcher seelischen Armut herabgesunken sind, nur durch unsägliche Schwäche der Empfindungsfähigkeit zu der bei ihnen konstatierbaren Verkümmerung entarten konnten. Heute wie ehedem und wo immer. Pathologisches, seelisches Unvermögen. dass der Erkrankte seiner Erkrankung nicht bewusst zu werden vermag, fördert nur die Auswirkungsmacht seiner Krankheit. Wer bereits weiß, wie krank er ist und wo seine Krankheit ihren Sitz hat, der ist auch schon auf dem Wege zur Gesundung, vorausgesetzt, dass die gegebene Konstitution Heilung noch zulässt und die rechten Mittel angewendet werden, um die Wandlung zum Bessern herbeizuführen. Das ist im Bereiche des unsichtbaren psychischen Organismus durchaus nicht anders als wie in dem Lebensgebiet des physischen, auf sinnenhafte Wahrnehmung beschränkten menschlichen Körpers. Nun ist zwar die Wiederaufrichtung und Erkräftigung des verkümmerten seelischen Empfindungsvermögens gewiss nicht so leicht zu erreichen wie die Beseitigung eines leichten, nach etwelcher Überanstrengung aufgetretenen körperlichen Schwächeanfalls, aber sie ist in vielen Fällen dennoch durchaus möglich, solange dem Menschen noch die Resonanzkräfte seines irdischen Körpers als Heilfaktoren zur Verfügung stehen, wenn er nur wirklich mit aller Zuversicht zur Gesundung seiner seelischen Empfindungsorgane gelangen will, so wie auch ein am physischen Erdenkörper Erkrankter den Willen zur Gesundung in sich tragen muss, soll ihm, falls die organischen Voraussetzungen gegeben sind, Genesung werden. Da aber in der geistig-seelischen Sphäre unzählige Hindernisse fortfallen, die in den Bereichen physischer Körperlichkeit zuweilen wirklicher Heilung entgegenstehen, so sind auch die Möglichkeiten unverhoffter Heilung alldorten unvergleichlich ausgebreiteter. Freilich genügt es wahrhaftig nicht, über die in religiös bestimmten Bezirken gängigen und als unwiderleglich betrachteten Gottesbeweise zu meditieren oder sonst wie Gott in Gedankennetzen einfangen zu wollen. Es muss vielmehr die Wirklichkeit empfunden werden im eigenen Innersten. Kein bloßes Beglücktsein über die Ergebnisse gedanklicher Spekulation. Um die verkümmerte Empfindungsfähigkeit so zu erkräftigen, dass der Erdenmensch in sich selber Gottes bewusst zu werden vermag, ist die Erweckung freier und froh zuversichtlicher Bereitschaft, Gottes innewerden zu wollen, nötig. Diese Bereitschaft verlangt kein Glaubensbekenntnis und keine verstandesmäßig erklügelte oder gar aus gewollten Gefühlsüberschwängen erzeugte Vorstellung, sondern besteht nur im Willen, das, was des eigenen übertierischen Bewusstseins Ursache ist, in dieses und zugleich in das erdentierische Bewusstsein aufnehmen zu wollen, ohne irgendwelche Hindernisse durch selbstgesetzte Meinungen zu schaffen. Es ist im Grunde nur Allereinfachstes hier als Voraussetzung gefordert, aber zugleich damit ein Beiseitelassen aller erdenmenschlichen Neigung, Einfaches zu komplizieren. Alles, was von uns Leuchtenden im Urlicht aus, dem in uns selber Gottes Bewussten her, über Gott gesagt werden kann, will nicht Vorstellungen schaffen, sondern die Wirklichkeit in Worten umschreiben. Aber jedes Wort, jeder Sprache muss bei solcher Umschreibung unumgänglich seine Unzulänglichkeit bekennen. Es kann nur zur Richtungsweisung dienen, kann zeigen, wie und wo das höchste aller geistigen Ziele zu erreichen ist, kann aber niemals das Ziel selbst zum Gegenstand einer Darstellung machen. So ist in rein geistigem Sinne gemeint, sehr wohl zu sagen, nicht der Mensch ist Gott, aber Gott ist Mensch. Doch kann diese Rede dem nur richtungsweisend werden, der bereits in sich selber zur Gewissheit gelangte, dass ihm das Menschentier, in das er sich irdisch gefesselt findet, nicht als der Mensch gelten darf, sondern unerbittlich und unbedingt nur als irdisch, animalisch, zeitweilig nötiger Ausdrucksorganismus, in dem sich jedoch ebenso die niederste Bestialität wie die höchste Geistigkeit Ausdruck zu schaffen vermag. Erst dort, wo dem ewigen Geistesfunken, der sich in jedem zur Welt gekommenen neuen Menschentierwesen Eingang zu schaffen sucht und zuerst auch aufgenommen wird, vom Tierhaften her der tiergemäße Organismus für alle Dauer als Ausdrucksmittel überlassen wurde, ist füglich vom Menschen zu reden. Nicht aber dort, wo dem ewigen Geistesfunken vom Tierischen her die Ausdrucksmöglichkeit dauernd versagt wird und der vermeintliche Mensch nur das vielseitiger Entwicklung fähige bloße Tier noch ist, das als einziges unter allen Erdentieren durch sein Dasein Matrize des ewigen substanziellen Geistes in dieser Sinnenwelt hätte sein können. Wahrhaftig, Gott ist Mensch. Wer aber wollte auch nur einen Augenblick daran denken, das Wort Mensch könne hier das Erdentier meinen, das des ewigen Menschen sinnlich wahrnehmbare Ausdrucksgestaltung in seinem Tun und Lassen auf Erden zu werden vermag. Es ist jedoch hier auch keineswegs vom ewigen Geistesmenschen in einem individuell gemeinten Sinne die Rede, sondern von dem aus sich selbst urewig bestimmten geistigen Sein, in dem alles lebt, was substanzieller geistesmenschlicher Natur ist. Gott ist die tröstlichste Gewissheit, die dem zum Wiedererwachen seiner Empfindungsfähigkeit gelangten Menschen dieser Erde werden kann. Aber Gott ist nicht ein gedanklich definierbares Wesen, sondern das ewige geistige Menschsein an sich, das sich als männlich und weiblich und zugleich in dem, was seiner ewigen Zeugung ewige Frucht ist, darlebt, Ursprung und Ursache allen Geistesmenschentums, wie auch des Geistesfunkens im tierverhafteten Menschen dieser Erde. In den Benennungen Ursein, Urlicht und Urwort ist das bezeichnet, was in dem in mir Gottesbewussten die stets gegenwärtige Wirklichkeit Gottes ausmacht. Ich brauche meine Verstandeskräfte wahrhaftig nicht, um zu meinen mir geistig eröffneten Einsichten zu kommen, wohl aber und in einer zuweilen selbst physisch peinigenden Weise, um immer wieder zu kontrollieren, inwieweit meine Darstellungsform von allem Vermeidbaren frei bleibt, was Missdeutung und Irrtum bewirken könnte, statt jedes Abirren unmöglich machende eindeutig Klarheit zu schaffen. So sind denn alle Schriften, die nach dem Abschlussband meines geistigen Lehrwerkes Hortus Conclusus noch entstanden, Führungen zu dem, was in den Schriften dieses Lehrwerkes bereits von Anfang an gesagt worden war. Obwohl ich immer wieder gerne glaubte, dass nichts von dem, was ich niedergeschrieben hatte, jemals einer Kommentierung bedürfen könnte, musste ich doch mit der Zeit zu meiner Bestürzung erfahren, dass ich mit allzu viel nüchtern objektivem Aufnahmewillen gerechnet hatte. Zu arg sind die Gehirne verwirrt durch anerzogene Begriffsgewöhnungen, die sich niemals mit der bestehenden Wirklichkeit im substanziellen ewigen Geiste in Einklang bringen lassen können. So nahe ich allerdings in meinen Worten dem Ewigen komme, aus dem ich als Mensch meinen Mitmenschen Kunde zu geben verpflichtet bin, so wenig kann ich verhüten, dass auch die dem ewigen nächsten Worte noch Umschreibungen bleiben müssen, deren höchste Werte nicht in dem liegen, was sie dem Verstande etwa zu erklären vermögen, sondern in den nur der Seele erfahrbaren, realen, substanziell geistigen Kräften, deren Träger sie bei ihrer Gestaltung ein für allemal wurden. Der Wille, diese Kräfte in sich aufnehmen zu wollen, führt alsbald auch zu der betonten Bereitschaft, Gottes inne zu werden. Erst nach diesem Innegewordensein im Empfindungsvermögen der Seele lässt sich beurteilen und ermessen, was meine Worte zum Voraus gegeben hatten.